Josua 10. Bist du noch, was letzte Woche war? Okay, ich sag's nur mal kurz zusammenfassen. Die List der Gibeoniter. Da kamen die Gibeoniter, eigentlich die Feinde von Israel, ne? Und die haben so in der Nähe von Ai gewohnt und die haben gehört, oh Mann, Ai ist zerstört. So, und die wussten, die haben keine Chance, obwohl Gibeon so eine Königsstadt war, sagt die Bibel, so eine Riesenstadt mit nur super starken Leuten und so Kämpfern. Trotzdem wussten die, die haben keine Chance. Die haben an Gott geglaubt sogar. So, und aus Furcht vor Gott und vor Israel, so sind sie hin, haben sich alte Klamotten angezogen, altes verschimmeltes Brot, alte kaputte Weinschläuche, alte Schuhe und haben ihre alten Maultiere halt genommen und sind dann los. Ne? Wisst ihr noch? Genau. Und jedenfalls haben sie Josua und Israel ziemlich verarscht. Und jetzt hat Israel einen Bund gemacht mit den Gibeonitern. Und als Strafe dafür, weil jetzt dürfen sie nicht mehr töten, weil sie geschworen haben, ein Versprechen hält man, als Strafe dafür sind es halt jetzt Sklaven von Israel, und zwar bis zum Lebensende. Ne? So, und alles nur, weil Josua und die Ältesten nicht Gott gefragt haben. Hey, sind die nur echt? Weil die hatten das Gefühl, irgendwas stimmt mit denen nicht. Aber das steht auch richtig hier da. Aber den Mund des Herrn befragten sie nicht. So, hätten sie Gott gefragt, hätte Gott gesagt, hey, nee, nee, das sind Feinde. So. Und ja, nun haben sie halt ein bisschen Ballast mit dran. Ne? So, und nun gehen wir mal zu Kapitel 10. Mal sehen, was da passiert heute. Als aber Adoni-Zedek, der König von Jerusalem, hörte, dass Josua Ai erobert und an ihm den Bann vollstreckt hatte, und dass er es mit Ai samt seinen Königen ebenso gemacht hatte wie mit Jericho und seinem König, und dass die Einwohner von Gibeon mit Israel Frieden gemacht hatten, in ihrer Mitte wohnten, da fürchteten sie sich sehr, denn Gibeon war eine große Stadt, wie eine der Königsstädte. Und zwar größer als Ai. Und alle seine Männer waren tapfere Krieger. Also, der König von Jerusalem, der hört das, hat nichts mit Israel zu tun, sondern aber der König von der Stadt halt hört, oh nee, jetzt haben die auch noch Gibeon. Was ist so? Ja, ich weiß, Gideon ist ein Prophet. Gut. Aber Mann, Gibeon ist jetzt auch noch mit drin. So, jetzt kriege ich richtig Panik, weil jetzt haben wir gar keine Chance mehr. So, von daher versammelt er jetzt fünf, also alle vier anderen Könige von den großen Städten im Süden, so, und die wollen zusammen auf Israel los. Und hier ist noch weiter. Da sandte, Vers 3, da sandte Adoni-Zedek, der König von Jerusalem, Boten zu Hoham, dem König von Hebron, und zu Piriam, dem König von Jarmut, und zu Japhia, dem König von Lachish oder was, und zu Debir, dem König von Eklon, und ließ ihnen sagen, kommt herauf zu mir und helft mir, dass wir Gibeon schlagen, denn es hat mit Josua und den Kindern Israel Frieden gemacht. Da vereinigten sich die fünf Könige der Amoriter und zogen hinauf, der König von Jerusalem, der König von Hebron, der König von Jarmut, der König von Lachish oder was, und der König von Eklon, mit allen ihren Herren, und sie belagerten Gibeon und bekämpften es. Aber die Männer von Gibeon, die sandten Boten zu Josua ins Lager nach Gilgal und ließen ihm sagen, zieh deine Hand nicht ab von deinen Knechten, komm rasch zu uns herauf und rette uns und hilf uns, denn alle Könige der Amoriter, die im Bergland wohnen, haben sich gegen uns versammelt. Und ist ja wohl logisch, was Josua jetzt macht. Gott schafft immer einen Ausweg aus unseren Fehlern, ne? Also jetzt muss er sie nicht mehr töten, sondern jetzt kann er sich einfach zurücklehnen und sagen, cool, dann können jetzt unsere Feinde die zerstören. Ist doch cool, oder? So, und Gott segnet seine Leute. Und die machen sich nicht die Hände dreckig. Aber leider ist das nicht so. So, weil, weißt du, wenn du ein Versprechen irgendjemand abgibst, so, dann hängst du da drin, und zwar zu 100%. Und wenn du sagst, ich werde dich nicht zerstören, du wohnst jetzt bei mir und gehörst jetzt mit dazu, so, dann heißt es auch, dass du dein Leben für diejenigen auch opfern musst. So, wenn du eine Ehe eingehst, so, dann heißt es, dass du dein Leben für sie opferst. So, wenn du einen Job annimmst, dann heißt es, dass du deine Lebenszeit, so viel wie im Vertrag steht, so für die Firma opferst. So, wenn du jemanden irgendwas versprichst, dann musst du es auch tun. Egal, was es dich kostet im Endeffekt. So, und Joshua ist ein Mann der Ehre. Und Joshua sagt, ohne nachzudenken, los geht's. So, Vers 7. Und Joshua zog hinauf nach Gilgal. Er und das ganze Kriegsvolk mit ihm. Alle tapferen Krieger. Und der Herr sprach zu Joshua, fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich habe sie in deine Hand gegeben. Niemand von ihnen wird vor dir bestehen können. Ich find's mal krass. Weißt du, was das häufigste Gebot in der Bibel ist? Das Gebot, das am häufigsten von Gott gesprochen wird in der Bibel, also das ein Gebot ist, wenn Gott irgendwas sagt, mach das. Fürchte dich nicht. So, ist das höchste, ist das öftest, am oftesten von Gott befohlene Wort, das er zum Menschen sagt. Fürchte dich nicht. So, und danach kommt Liebe. Ist schon toll, oder? Ich weiß auch nicht, warum wir alle nur auf die 10 Gebote stochern. So, weil der Gott der Bibel ja ganz anders ist. So, Gott ist ein Gott der Liebe und des Trostes und der Gnade und der Barmherzigkeit. Und weißt du, wenn du Bibel liest, auch im Alten Testament, dann ist es so wichtig, dass du Jesus drin suchst. So, und dass du einen Gott der Liebe suchst. Dann musst du ihn finden und dann wird dein Herz voller Gnade berührt werden. Und lass uns mal zu Römer 8,28 aufschlagen. Oder ich mach's und ihr könnt zuhören. Ihr könnt schon mal Offenbarung. Lass mal. Römer 8. 28. Und zwar, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, es echt dreckig geht. Nein, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Ist schon toll, oder? Das bedeutet so viel, wie wenn du Mist machst, aber du liebst Gott und dir tut's leid, so, dann wird Gott dein Mist nutzen, um daraus Gold zu machen. So, bei alles. Alle Dinge werden zum Besten benutzt von Gott. Und er weiß und er berechnet schon, weil er uns berufen hat, im Vorhinein, so ein, was wir alles für Mist machen werden. Und er hat dafür schon Vorsorge getroffen. So. Es sind unsere Fehler und wir müssen dafür auch gerade stehen, wenn wir sündigen oder wenn wir irgendeinen Schritt machen oder irgendwie sagen zu Gott, hey, nee, das will ich jetzt nicht. Den Weg will ich jetzt nicht mit dir gehen. Da vertraue ich dir jetzt nicht. So, dann mache ich jetzt lieber mein Ding. So, aber trotzdem, wenn du Gott liebst, dann heißt es, dass du mit ihm zusammen bist und auf ihn fixiert bist. So, und dass du immer wieder, auch wenn du mal weg warst von ihm, sofort wieder zu ihm kommst, weil du ihn suchst und brauchst. So, und dann wird Gott deine Fehler benutzen, um daraus Segen zu machen. Das was echt Tolles. So, und Joshua steht jetzt hier vor einer riesen Streitmacht. So, ist echt Wahnsinn. Ich will nur, dass er mal in Kapitel 11, Vers 4 bei Joshua, ne? Und diese zogen aus mit allen ihren Heeren, ein großes Volk, so zahlreich wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist, mit sehr vielen Rossen und Streitwagen. Also, es geht da echt um die Wurst. So, weil es ist nicht nur, es hört sich so billig an, 5 Könige kommen halt da angeritten mit ihren Kriegsleuten, wisst ihr? So, aber der Josephus, das war ein jüdischer Geschichtsschreiber, der zu der Zeit gelebt hat, so, der überliefert Folgendes. Es waren 300.000 Soldaten, also Leute mit Waffen, zu Fuß. 10.000 auf Pferd, so, und 20.000 Streitwagen. Streitwagen waren die, wie wir bei Gladiator gesehen haben, mit Schwertern an den Rädern, die alles niedergemetzelt haben, was irgendwie in der Nähe war. Das war so der Panzer von damals. So, und du mit deinem kleinen Schwertchen oder Speer hast da keine Chance, wenn so ein Ding aufgerollt ist, wisst ihr? So ein, das ist krass. So, und es war eine riesen Armee. So, und Josua sagt, obwohl es um Gibeon geht, so, nee, um, was? Danke. Obwohl es um Gibeon geht, so, und die, die eigentlich Israel verarscht haben, so, wir opfern Leute, wir kommen und investieren unser Leben. So, und in Römer 8 geht's weiter, in Vers 31, was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Und wer kann gegen uns sein? Und das ist schon eine krasse Aussage, und das stimmt. Was ist mit uns, ist Gott? So, ich meine, wir haben viele, die gegen uns sind, und viele, die, und vieles, was gegen uns kämpft und uns töten möchte und trennen möchte von Gott. Aber niemand hat eine Chance, weil Gott ist der, der einfach Wunder macht. Und Josua und Israel, die werden heute ein Riesenwunder erleben. So, und wir dürfen dran teilhaben. Tausende von Jahren später. Also, lesen wir weiter, Vers 8. Und der Herr sprach zu Josua: Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich habe sie in deine Hand gegeben. Niemand von ihnen wird vor dir bestehen können. So kam Josua plötzlich über sie, denn er zog die ganze Nacht hindurch von Gilgal herauf. Und der Herr erschreckte sie vor Israel und schlug sie in einer großen Schlacht bei Gibeon. Und sie jagten ihnen nach auf dem Weg nach der Anhöhe Bet-Horon. Und sie schlugen sie bis Azeka und bis Makeda. Hier hinten ist eine Landkarte, könnt ihr heute Abend vorm Einschlafen nochmal alles nachgucken. Ist jedenfalls ein Riesenweg. Und es geschah, als sie vor Israel flohen und am Abhang von Bet-Horon waren, da ließ der Herr große Steine vom Himmel auf sie fallen bis Azeka, so dass sie starben. Und die Zahl derer, die durch die Hagelsteine starben, war größer als die Zahl derer, welche die Söhne Israels mit dem Schwert umbrachten. Ja, so muss es sein. So, das ist schon krass. So, Gott schickt einfach Steine runter. So, ist klar, woher die Steine kamen. Von Gott. So, die waren riesengroß. So, und das Tolle ist, und das Wunder ist eigentlich nicht, dass Steine runterkamen, weil das passiert andauernd. Meteoriten und so. Manche kommen auch dann auf die Erde. Passiert nicht so, wie jetzt hier dieses Hagelfeld. So, ich weiß nicht, so wann das letzte Mal passiert ist. Wahrscheinlich bei Josua. So, aber so, Jesus sagt, es wird wieder passieren. Kommen wir nachher noch dazu. Aber das Coole ist, dass es nur die Feinde getroffen hat. Und zwar in einer riesen Fläche bis zum letzten Fleckchen, so im Süden. So. Weißt du, Gott hat es in seiner Hand, und so ist es auch mit uns. Wenn der Feind viel zu groß scheint, so, dann kommt Gott trotzdem zu uns und sagt, hey Mann, ich bin bei dir. Dir kann niemand was antun. So, und selbst wenn du an einer Situation bist, wo du selber dich aufgibst, oder vielleicht glaubst, Gott kann alles machen und will auch alles und will mich tragen, aber du selber schaffst es nicht, so dein Herz so weit zu erheben, dass du es auch glaubst und mit Freude den Weg dann weitergehst, so, weißt du, glaub mir, Gott macht Wunder. So, vertrau drauf, und je mehr du drauf vertraust und je öfter du dir das sagst, nee, Gott ist trotzdem mit mir und Gott wird das einfach verändern, einfach so. Auch wenn der Feind mir viel zu stark scheint, so, und wenn Gott Steine schicken muss, von weit her, Gott weiß, welche Punkte er treffen muss. Und Gott ist ein guter Schütze. So, und Stück für Stück, so wird der Feind weniger. So, also, denk da dran, wenn du das nächste Mal in so einer Situation bist. Aber Gott schickt nochmal Steine, ne? Offenbarung. So, Offenbarung 16, Vers 21. Ist jetzt in der Offenbarung hier schon die Gemeinde, also wir sind schon entrückt. Und jetzt sind schon diese 7 Jahre Trübsal, ne? So die Vorbereitung für den Antichristen, wo die Welt einfach zugrunde geht. So, wo Gott sagt ja, die Erde steckt in Wehen. Und wie beim Wehen werden die Abstände der Pause und des Friedens immer kürzer. Und die Wehen werden immer häufiger und immer stärker. So. Und du kannst es jetzt schon sehen, wenn du dir die Natur anguckst, in den letzten 20 Jahren hat sich einiges verändert. Und die Abstände werden immer kürzer und die Wehen werden immer stärker. Und das kannst du auch beobachten. Und ich verschwöre dir, obwohl ich nicht schwören soll, aber das kann ich schwören, so in den nächsten 10 Jahren geht's noch krasser hier zu. So, du kannst jedes Jahr zugucken, wie die Wehen stärker und stärker werden, wie die Welt sich ändert, so wie einfach nur von der Natur gesehen sich alles ändert. Und selbst wenn es einen Grund hat wie Ozonloch oder BP, konnte hier diese Ölkatastrophe, und das hat Einwirkungen, Auswirkungen aufs Meer und dann auch aufs Land und auf uns, so ein bisschen, oder diese schmelzenden Gletscher, die das Wasser kälter machen, und dadurch sich das Klima und alles ändert und bestimmte Arten von Tieren einfach sterben. So, aber selbst jetzt wissen wir die Gründe. Aber vor 2000 oder 3000 oder 4000 Jahren so, konnte das keiner wissen, was ein Ozonloch ist oder was FCKW ist. Oder weißt du, so, dass man Öl irgendwie aus dem Boden rauspumpt, weil man das für Autos braucht oder sonst was. So, aber Gott wusste es. Und Gott hat es uns gesagt. Und die Menschen haben immer gelacht und gesagt, ja, ja, klar. So, aber du kannst dir mit angucken, die Wehen siehst du jetzt schneller und schneller. So, es sind am Ende der Zeit, in diesen 7 Jahren, wo einfach alles krachen geht, so ein Vers 21, Offenbarung 16, da wird es nochmal, ein großer Hagel mit zentnerschweren Steinen kam aus dem Himmel auf die Menschen herab. Und die Menschen lästerten Gott wegen der Plage des Hagels, weil seine Plage sehr groß war. So, weißt du, auch in den Zeiten wird Gott Steine vom Himmel runterschießen. So, und die Menschen werden da super drunter leiden und es werden super viele Menschen dadurch sterben. Aber wie es halt hier steht, die Menschen sind so hart und in der Zeit noch härter als jetzt, dass sie sogar noch lästern, Gott lästern, weil die Plage so groß ist, so, und ihn nicht annehmen werden. Und so war es zu der Zeit hier bei Josua auch. Gott hat ihm 400 Jahre Zeit gelassen, ne? Das ganze Land, sich zu bekehren und umzudrehen. Aber die sind härter und härter geworden im Herzen. So, und jetzt ist halt die Zeit da, wo Gott dann wirklich sagt, so, ich habe euch so und so viel Zeit gegeben, ich habe euch sogar gesagt, wie viel Zeit ihr habt. So, und jetzt ist der Gerichtstermin dran und jetzt werdet ihr verurteilt. So, es sind, und doch hier, obwohl sie Gottes Wunder jetzt noch sehen und sie wie Gibeon sich noch drehen könnten und zu Gott kommen könnten, weil Gibeon hatte Glauben an Gott bekommen und Ehrfurcht und gesagt, ich möchte dienen. Und sie sind doch die Priester, die Diener von Gottes Haus geworden. So, es sind, aber die anderen Städte hier waren einfach zu hart. So, Gott schickt hier die großen Steine und ich bin mir 100% sicher, dass das Bild ist für die Zeit, die kommt. So, lesen wir weiter. In Vers 12. Da redete Josua zu dem Herrn an dem Tag, als der Herr die Amoriter vor den Söhnen Israels dahingab und sprach in Gegenwart Israels: Sonne, stehe still in Gibeon, und du Mond im Tal Ajalon. Da stand die Sonne still und der Mond blieb stehen, bis sich das Volk an seinen Feinden gerecht hatte. Ist dies nicht geschrieben im Buch der Aufrichtigen? Könnt ihr euch Josua vorstellen? Der Mann beeindruckt mich immer mehr, weil klar hört er Gottes Stimme und er sieht Gottes Wunder. So, aber überleg dir mal, wie viel Glaubens aufbringen muss, dass du dastehst vor deinen Männern, die gerade im Krieg sind und für Gott kämpfen und dich als dein Führer sehen. So, und du redest vor all deinen Männern und vor den Feinden: Sonne, steh still und Mond auch. So, ich meine, wie wahrscheinlich ist es, dass die Sonne stehen bleibt? Heute wissen wir, dass auch die Sonne nicht stehen geblieben ist und auch nicht der Mond, sondern die Erde. Ne? Weil es dreht sich ja um die Sonne. So. Aber ja, Gott hat es nicht nötig, ihm da Weisheit zu geben in dem Bereichen. Von daher ist es auch nicht wichtig. So, für ihn in Josuas und im Volksaugen blieb die Sonne stehen. Und es blieb Tag. So. Und es blieb Tag. Und Josua hat diesen langen Tag gebraucht, weil er wollte es sofort machen. Und überleg mal, wie müde die Männer waren. So, und die haben den ganzen Tag, waren sie schon am Arbeiten und Machen und Ackern. Und damals sind sie früh aufgestanden. Und dann wurde es abends. Und dann kamen diese Gibeon, Nieter, die Botschafter zu denen und haben gesagt, hey, die bekämpfen uns. Und das ganze Volk zieht über die ganze Nacht durch und läuft und läuft und läuft bis zu Gibeon. Ne? Ohne Schlaf. So, und dann kämpfen sie den ganzen Tag. So, und die Sonne ist am Untergehen, also es ist abends. So, und Josu sagt nochmal, bleib stehen. Und die Sonne geht nochmal unter. 60 Stunden waren die wach und kämpften wie die Blöden. Ne? So, ich meine, ich bin super müde, wenn ich eine Nacht nicht durchmache. Wenn ich eine Nacht durchmache. So, dann bin ich früh morgens und ich bin wie ein Zombie. So, irgendwie ist in mir alles schwindlig und komisch und es dreht sich alles und mir ist mulmig den ganzen Tag und ja, mit mir kann man nicht viel anfangen. So, und irgendwie fühle ich mich den ganzen Tag so, wie wenn ich früh aufstehe. So, und aber weißt du, die sind ja, 60 Stunden am Acker. Wenn ich 2 Stunden auf Wandertour bin, dann bin ich schon fertig und habe keinen Bock mehr. So, die rennen die ganze Nacht durch. So, weißt du, verlassen alles. Keine Bequemlichkeit, kein tolles Essen. So, nur Blut und Anstrengung. Und die Angst, hoffentlich erschlägt mich keiner. So, aber die kriegen Kraft von Gott. Und weißt du, Josua hätte auch in dem Moment sagen können, so, jetzt wird's abends, machen Pause. So, ich habe die ganze Nacht hier durchgelatscht, so, oh, ich muss mich jetzt erstmal ein bisschen hinlegen. So, weißt du, Josua, wenn sein Feind vor ihm steht, dann sagt er, so, und jetzt bist du dran. Und zwar kämpfe ich so lange, bis du jetzt niedergestreckt bist. Gott hat gesagt, ich habe Sieg. So, dann will ich den Sieg jetzt und nicht morgen. So, und genauso ist es bei uns. Hey, Gott wird zu uns reden, immer wieder in Predigten. Aber wie oft ist es, dass Gott mir irgendwas zeigt in meinem Leben, wo ich ganz genau weiß, so, das darf da jetzt nicht sein, das hat keinen Platz. Weil das ist der Punkt, der mich gerade behindert, um tiefer zu gehen mit ihm. So, oder ein Punkt, der mich festhält an der Welt. So, oder ein Punkt, der ja es nicht zulässt, dass ich mich weiter verändere. So, oder immer wieder jemand wehtue. Und ich weiß, das ist der Punkt, den Gott jetzt gerade bearbeitet, weil er ihn anspricht. Und das ist der Punkt, wo Gott gerade Sieg schenken möchte. Und wir wissen durch die Bibel, dass wir in allem siegreich sein sollen und sind. So, weißt du, dass kein Feind so stark ist. So, auch wie oft ist es, dass ich mich angesprochen fühle und mein Herz bewegt und ich denke so, ja, das stimmt und ich sollte das wieder tun oder so, ne? So, oder ich sollte das klären mit demjenigen und ich sollte das jetzt wirklich in Angriff nehmen und es nicht mehr tun. Und zu Gott gehen und sagen, hey, gib mir jetzt Kraft. So, weil es raubt mir mehr, als es mir gibt. So, oder es macht mich zu einem schlechten Vorbild oder was weiß ich denn was. So, und weißt du, aber Gott braucht dann ein Herz. Wenn du Sieg haben möchtest in deinem Leben, dann musst du ein Herz haben, das dann auch das ernst meint und sagt so, ich gehe jetzt diesen Weg bis zum Schluss. Bis auch der letzte Feind niedergestreckt ist. Bis kein König mehr in meinem Leben ist, der mich beherrscht. Sondern du sollst mein König sein und du sollst der einzige König sein, der beherrscht. So. Und in den Momenten ist es nicht wichtig, ob du müde bist oder nicht. Ich muss schon so oft vorbereiten, in Momenten, wo ich einfach zu müde war, weißt du? Oder wenn ich predigen muss oder Lobpreis machen muss, dann ist es für mich ein extrem geistlicher Kampf, jedes Mal. Oder wenn ich weiß, ich muss jetzt beten für die bestimmte Sache, dann ist es für mich ein super geistlicher Kampf und ich merke einfach nur mein Fleisch im Moment. Ich merke, dass meine Müdigkeit auf einmal viel mehr ist, als bevor ich angefangen habe. Oder mein Hunger oder sonst irgendwas. So, aber es, wenn du durchhältst, dann kommt irgendwann der Punkt, wo du nicht mehr müde bist. Wo du nicht mehr hungrig bist. Selbst Momente, wo du nicht mehr auf Toilette gehen musst. So, wo es nochmal eine halbe Stunde geht. So, es sind, unser geistliches Leben ist ein Kampf. Und es ist nicht immer nur vor Gott ruhen und ja, genießen mit einem Cocktail in der Hand, einem Cocktail vom Heiligen Geist und noch ein paar Cracker und Gottes Wort, das süß sind in deinem Mund wie Honig. So, sondern, weißt du, manchmal ist genau der Kampf, mit Gott zusammen zu sein. Manchmal geht es in unserem geistlichen Leben gar nicht darum zu dienen oder irgendwie diese Person zu erretten, sondern manchmal sind wir an Punkte, wo es viel wichtiger ist, bei Gott zu sein und zu empfangen, um verändert zu werden, um dann irgendwann fähig und bereit zu sein, um überhaupt was zu geben, einen Dienst an jemand anderen. So. Weißt du, und in den Momenten, wo du das selber brauchst, da ist das nun mal der geistliche Kampf, der attackiert wird von dem Fleisch und von Satan. So, in solchen Momenten kannst du nicht da sitzen, die Bibel aufmachen, lesen und sagen, oh, das bringt mir gerade gar nichts, weil ich habe gerade nur Kram in meinem Kopf und so. So, ich mach's wieder zu und mach mein Ding weiter und wird schon irgendwie, ich probiere es morgen nochmal, vielleicht bin ich da besser drauf. Das ist der geistliche Kampf. Und dann musst du da sitzen und lesen und sagen, oh, irgendwie bringt mir das gerade gar nichts. Und dann zu Gott gehen und sagen, hey, irgendwie kriege ich gerade nichts und es frustriert mich. Aber ich möchte empfangen. Bitte segne mich jetzt. Und dann liest du weiter und dann kriegst du was. So, kämpfe. Und tu es gleich und beende es. Und mach keine Pausen zwischendurch und sag mal später. Wirst du niemals siegen. Niemals. Also Josua macht nicht morgen weiter, sondern er zieht's durch. Es gibt Theologen, gerade die Theologen heute, die sagen, ja, es ist nicht passiert. Die ganzen Wunder sind nicht passiert. Es ist alles nur Fabeln und bla und so. So, also selbst die an Gott glauben, glauben nicht mehr an die Wunder. So. Das ist schon krass, weil ein bisschen gegoogelt, so, es ist schon wirklich krass, weil es Berichte gibt, so, aus allen bekannten Kulturen, so, da gibt es Traditionen, also babylonisch, chinesisch, ägyptische Traditionen, indische, griechische und so weiter, die alle von einem langen Tag berichten. Ist schon cool, oder? Ist wirklich logisch. Bei denen war die Sonne auch länger da. So. Und für die war das was Heiliges, weil die auch viele von den Kulturen damals die Sonne oder den Mars oder den Jupiter als Gott angebetet haben. So, von daher war das total abgefahren und die haben das natürlich dann auch aufgeschrieben. Und wir haben ziemlich viele originale Handschriften von damals. So. Und jeder hat so seine, ob es eine Fabel ist oder ob es eine Überlieferung ist, so ein, oder irgendwas, ne? Eine Geschichte, so wo das mit eingebaut ist. Aber jede Kultur hat das. Und das Krasse ist, so ein, auf der anderen Seite der Erde ist genau das Gleiche bei den Kulturen. Zum Beispiel bei den Azteken in Südafrika, ne? So ein, und so. Die haben die Tradition von einer langen Nacht. So logisch, bei denen hat der Mond, ist der Mond stehen geblieben, für die. So, und die hatten einen ganzen Tag lang Nacht. So, und auch da gibt's diese Überlieferung, so. Also es ist wirklich passiert. Und wir haben es noch schwarz auf weiß. So, für mich kein Wunder, weil wenn es hier steht, dann glaube ich's. So, aber viele brauchen halt noch die Beweise dazu. Können sie sich holen. Und dann gibt's natürlich auch Leute, die nicht nur so die Beweise brauchen, sondern die natürlich auch dann immer alles erforschen müssen und begründen müssen, wie kann denn das passieren? So, und da gibt es auch was Interessantes, habe ich aus einer Predigt, so ein, der Typ, gab es halt so einen Forscher und so, und der hat halt, kennt sich mit Sternen aus und Krams, und der hat halt berechnet, so, dass es eine Möglichkeit gibt, wie das passieren kann, und zwar müsste der Mars näher an die Erde ran, so relativ, ziemlich nah. So, dann würde es passieren durch was weiß ich was, ich jetzt auch nicht verstehen möchte und wahrscheinlich auch niemals werden will, sondern dass, wenn der Mars so nah ist, dann bleibt verlangsamt sich der Kreislauf der Erde, ne? Die Geschwindigkeit. So, das kann man rausfinden, weil es Momente gibt, wo der Mars näher ist an der Erde und weiter, ne? Da ist, dreht sich ja alles irgendwie. Und in den Momenten, wo der Mars sehr nah an der Erde ist, von seiner normalen Umlaufbahn, so, und da hat er so sein Messgerät und so und bla, und kann das halt messen. Wir merken das nicht, dass die Erde sich langsamer dreht, aber das Messgerät kann das einfangen. So. Also, wenn der Mars sehr nah dran wäre, so, dann würde es wirklich passieren, dass die Erde fast stehen bleibt, so langsam sich nur noch dreht, ne? So. Und das Krasse war, zu der Zeit damals irgendwo anders, ich hab vergessen, welche Stadt das war, so, welches Land, aber jedenfalls gibt es in einem Land irgendwo die Sage, dass, oder nicht die Sage, sondern die Tradition, ist mir auch egal, wie man das dazu sagt, ihr wisst, was ich meine, so, die beten halt, die haben damals halt dem Mars als Gott angebetet. So, und der Mars war halt sehr nah und die haben ihre aufgeschriebene Geschichte so von diesem heiligen, tollen Tag, wo Gott sie besucht hat und so, mit seinen zwei Streitwagen. Ne? Wir haben Gott gesehen mit seinen zwei Streitwagen. So, heute wissen wir, also seit 19. Jahrhundert wissen wir, dass der Mars, weil wir die Technik dann hatten, ab 19. Jahrhundert, so, dass der Mars halt zwei Monde hat. Konnte man vom so nicht sehen. So, also muss der Mars ziemlich nah gewesen sein, dass man zu der Zeit überhaupt, ne? Ich finde es nur interessant. Warum ist es eigentlich total bulli? So, wenn es hier steht, glaube ich es. So, aber einfach nur so als nebenher. So, lesen wir mal weiter. Vers 14. Und kein Tag war diesem gleich, weder zuvor noch danach, dass der Herr so auf die Stimme eines Mannes hörte, denn der Herr kämpfte für Israel. Und Josua zog wieder ins Lager nach Gilgal und ganz Israel mit ihm. Also die haben ihren Sieg, ne? So halb. Und wo gehen sie hin? Gilgal. Und zwar gehen die immer wieder nach Gilgal. Das ist so cool. Und Gilgal war der Berg der Begegnung. Oder der Ort der Begegnung. So. Und dort stand die Bundeslade, eine Geschichte aus Mose, so, und so, und da haben sie Gott begegnet und angebetet und geopfert und einfach die Gemeinschaft mit Gott gefeiert. Und das ist cool. Die haben ihren Sieg wieder und was machen sie? Stille Zeit. Die gehen wieder zu Gott hin und haben Gemeinschaft mit ihm, um sich zu freuen und zu danken, um aufzutanken, um wieder Kraft zu kriegen. So, das sind. Und wir brauchen so einen Ort der Begegnung auch. Wir brauchen dieses Gilgal in unserem Leben. So, das ist egal, ob wenn du gerade Sieg hattest über irgendwas und happy bist, aber müde und erschöpft durchs Kämpfen. Oder ob du, ob es Tag ist, ob Nacht, ob du eine Niederlage hattest, so, und frustriert bist, ob du gesündigt hast oder was weiß ich denn was, so, du brauchst diesen Ort der Begegnung, da musst du immer wieder hin. So, ich kenne das aus Erfahrung, dass ich ihn nicht so oft suche, wie ich es eigentlich bräuchte. So, weil ich merke, dass wenn ich im Fleisch bin, dann bräuchte ich Gilgal. So, wenn ich mich matt fühle und keine Freude mehr in mir habe für Jesus, brauche ich Gilgal. So, und wenn das Bibellesen mir nichts mehr bringt, dann brauche ich Gilgal. So, und von daher, ey, ist es super wichtig, dass du Zeit mit Jesus nimmst. Und wenn du das verpasst, dann kannst du noch so viel spielen, selbst wenn es christlich ist oder sich heilig aussieht oder anhört oder was weiß ich, ne? Wenn du dienst als Pastor oder sonst was, noch so einen frommen Job hast oder voll viele Leute immer wieder zur Gemeinde bringst oder was weiß ich denn, was du tust, so in deinem Mann dienst und deinen Kindern, ne? So, aber wenn du Gilgal nicht hast, so, dann brennst du aus und dann wirst du keine Freude mehr haben an Jesus und keinen Sinn. Du brauchst diesen Platz. Ich weiß noch, Maria und Martha, so Maria Magdalena, also nicht die heilige Mutter Gottes, war ein Scherz, ist nicht die, aber nicht die Maria, sondern die Maria Magdalena, eine Dienerin, so. Also Maria und Martha waren zu Hause und schön kochen und putzen und so. Und da klopft der Jesus an mit seinen Jüngern. Und die sind total aufgeregt. Oh, der Jesus bei uns im Haus. So, und fangen an, den Tisch zu decken und alles schön mit Serviettchen und so. Und wer war die Faule? Wer war die Fleißige? Super Fleißige? Martha, ne? Ich verwechsel die zwei immer. Nehmen wir an, es ist Martha. Kann man nochmal nachlesen. So. Aber jedenfalls, wenn du von Martha liest, so, dann, die hat ihr Bestes gegeben. Einfach nur, weil sie Jesus geliebt hat und ihm dienen wollte. Die hat bestimmt, ich weiß nicht, ob es damals die Wetten gab, aber wenn, hat sie einen Schwan draus gefaltet. So, weißt du? So, und ich weiß nicht, was für Gemüse sie hatte, aber sie hat bestimmt Rosen draus geschnitzt. Jede einzelne Kartoffel und so, mit einem Gesicht oder mit einem Bibelvers oder was weiß ich. So, die war voll am Wuseln. So, und das ein Staubkorn und das noch das und das könnte ich noch besser machen. Und irgendwann in ihrem Wuseln, da guckt sie so und sieht Maria. Maria, was macht die? Die sitzt bei Jesus. Die sitzt da einfach nur rum und, naja, hört Jesus zu. So, weißt du, lächeln und total entspannt und freut sich und hat Fragen und hört begeistert die Geschichten, die Jesus erzählt und so und verliebt sich ein bisschen in seine lieben Augen und was weiß ich. So, weißt du, ist einfach nur fasziniert von Jesus. Ja, und Martha guckt sie an und bitter innerlich. So, und sagt so, faule, so, und sagt so, hey, vielleicht machst du mal ein bisschen was. So, ich mache ja alles alleine. Weißt du, und Jesus guckt die Maria an und sagt, ja, du bist echt faul. Vielleicht kannst du mal meine Füße waschen. Nein, Jesus guckt die Maria an. So, ja, guckt die Maria an, so, und sagt zu ihr, so, hey, weißt du, die Martha, die hat, nee, er guckt die Martha an. Das ist die Putztante, ne? Ich wechsle die immer, egal, sogar, ja. Guckt die Martha an, halt die so rumwuselt und sagt so, hey, Maria hat den Besseren, das Bessere gewählt. Weil die sitzt bei mir und empfängt. So. Und die wird gleich ganz viel Freude und Kraft haben und dann wird sie auch dienen. So. Aber für Gott ist es viel wichtiger, dass du Zeit mit ihm hast und dort relaxt, lass einfach, ist egal mit den Namen jetzt. Dass du relaxt mit ihm und Zeit hast, als dass du nur rumwuselst und alles so perfekt wie möglich machen willst. Gott ist es super wichtig, dass wir dienen, weil wir sind seine Werkzeuge, wir sind sogar seine Sklaven, sagt er. So. Und er ist der Herr. Aber, und Gott hat eine Menge Aufgaben für uns. Aber zu seiner Zeit. Jesus, ist es wichtiger, dass wir Zeit mit ihm erstmal haben. Und wenn du die nicht hast, dann bist du es nicht wert, zu dienen. Weil du nicht Jesus würdig bist, nicht Jesus gemäß, weil du nicht verändert bist und weil du dreckig mit deinen Lumpen anfängst und sein heiliges Zeug anfasst. Jesus muss uns heiligen und waschen und der muss uns vorbereiten für den Dienst im Bären. Hey, hab deine Zeit bei Gilgal. Und wenn du kein Gilgal findest, so wie ich manchmal, so ein Ort der Begegnung, wo du Ruhe hast und nur mit Gott zusammen sein kannst, dann such ihn dir, weil Gott ist es am wichtigsten. Noch wichtiger als mein pastorales Amt. So, ist noch wichtiger, dass ich mein Gilgal habe mit ihm, als dass ich rausgehe und Leute errette. Also hat er ein Gilgal für mich. Und wenn ich zu faul bin, um das zu suchen oder zu sagen, hey, wo ist das, wann ist das und wie können wir das machen, so, dann liegt das nur an mir und an meinem Herzen. Das zeigt mir, dass ich überhaupt keinen Bock habe, mit Jesus zusammen zu sein. So, aber ich will mein Gilgal. Von daher darf ich nicht sagen morgen oder übermorgen, sondern ich muss sagen jetzt sofort. So, hat Gott mein Herz wieder berührt, mich gebrochen und mich zerquetscht. Und ist am Pfeilen, das tut weh. Aber das Coole ist, er hat einen Sieg und ich will mein Gilgal. Von daher werde ich mein Gilgal einnehmen. So. Und ich höre nicht auf zu laufen, bis ich es jetzt habe. Vers 16. Aber jene fünf Könige, die waren geflohen. Ja, das sind Deppen, ne? So, und hatten sich in der Höhle von Makeda versteckt. Da wurde dem Josua gemeldet, die fünf Könige sind gefunden worden, verborgen in der Höhle von Makeda. Und Josua sprach, so wälzt große Steine vor den Eingang der Höhle und stellt Männer davor, um sie zu bewachen. Ihr aber steht nicht still, jagt euren Feinden nach und schlagt ihre Nachhut, lasst sie nicht in ihre Städte kommen, denn der Herr, euer Gott, hat sie in eure Hand gegeben. Als nun Josua und die Söhne Israels sie vollständig geschlagen hatten und in einer sehr großen Schlacht, bis sie aufgerieben waren und das, was von ihnen übrig blieb, in die feste Stätte entkommen war, da zog das ganze Volk mit Frieden wieder zu Josua zurück, ins Lager nach Makeda, und niemand regte seine Zunge gegen die Söhne Israels. Josua sprach, öffnet den Eingang der Höhle und bringt jene fünf Könige aus der Höhle raus zu mir. Und sie machten es so und brachten jene fünf Könige aus der Höhle raus zu ihm. Dem König von Jerusalem, dem König von Hebron, auch den König von Jarmut, den König von Lachisch, jetzt nicht mehr, und den König von Eglon. Als sie aber diese Könige zu Josua herausgeführt hatten, da rief Josua alle Männer Israels zu sich und sprachen zu den Obersten des Kriegsvolks, die mit ihm gezogen waren: Kommt herzu und setzt euren Fuß auf den Nacken dieser Könige. Ja, wenn du den Sieg hast, dann setz deinen Fuß auf den Nacken deines Königs, der dich immer niedergeguckt hat. Jesus ist der größte König. Und ich sag dir eins, deine Leidenschaften für irgendwas, was dich wegreißt und was behindert, ist dein König. Und dem betest du an. Und dem dienst du. So, Jesus möchte nicht, dass du einen anderen König hast. Und Jesus duldet das so nicht. Jesus ist ein eifersüchtiger Gott, sagt er. Da gibt es nur ihn, ansonsten keinen anderen Gott. So. Und ich bin genauso mit meiner Frau. Ist meine. Und wenn irgendjemand ihr zu nahe kommt, schlachte ich dich. Egal wie sehr ich Jesus liebe. Ist meine. Und ich bin ein eifersüchtiger Mann. Weißt du? Und genauso ist es da. So, Jesus sagt: Ich will euch sehen, wie eure Füße auf dem Nacken des Königs ist, wie er euch unterworfen ist. Und Paulus sagt: Wir sind in allem frei. Auch mich soll nichts beherrschen. Und das meint, durch Jesus und seine Gnade dürfen wir alles tun, was wir wollen. Außer ein paar Sachen. Aber so sind wir frei, in der Gnade dürfen wir alles tun. Ohne, weil Jesus ist für uns gestorben, ne? Aber Paulus sagt: Mann, der ist für mich gestorben. Und ich habe meinen Heiligen Geist. Und ich will gar nicht mehr so ein Leben haben, wo ich mich allem hingebe. Ich möchte mich von nichts mehr beherrschen lassen, trotz der Gnade. Sondern ich will verändert werden. Und ich will meinen Fuß auf den Nacken von dem, was mich beherrscht, setzen. Ich schaffe das nämlich in allem, aber Gott ist geduldig. Und Gott will gar nicht, dass ich meinen Fuß gerade auf jedem König habe. Sondern wie mit Israel kommt ein König nach dem anderen. So, und manchmal dauert es Jahre. Manchmal das ganze Leben. Aber Israel ist auch nicht ins verheißene Land und hat alles auf einmal eingenommen. Gott hat durch komplett die Steine. Und dann los, jetzt baut eure Häuschen. Sondern Kampf dauert manchmal. Weißt du? Und Gott gibt uns eine Situation nach der anderen. Und in jeder Situation kann man Wunder erleben oder Niederlagen. Das kommt auf uns drauf an. So. Also, die haben ihre Füße jetzt auf dem Nacken. Wo war das? Genau, Vers 25. Das sprach Josua zu ihnen: Fürchtet euch nicht und verzagt nicht. Seid stark und mutig, denn so wird der Herr an allen euren Feinden handeln, gegen die ihr kämpft. Alle Feinde, gegen die wir kämpfen, wird Gott so handeln. Und ich find's cool, weil Josua ist jetzt als Leiter gewachsen. Wisst ihr noch? Josua 1. Josua war bis dahin nur ein Knecht von Mose. Die rechte Hand. Ein Mitarbeiter, der Hausmeister. So ein Assistent. So ein, aber Josua durfte mit ins Heiligtum. Und Josua blieb öfters länger da als Mose. Einfach nur noch den Nachglanz von Gott zu genießen. Weil Josua hat es immer zu Gott gezogen. So, und dann sagt Gott zu Josua: Hey Mose, der wird jetzt auf dem Berg sterben. Und jetzt machst du die Leitung. Und Josua so: Und hat voll Angst und Panik. Und die ersten Kapitel sagt Gott immer wieder: Hey Josua, fürchte dich nicht. Sei stark und sei mutig. Weil ich bin mit dir. Immer wieder sagt er das. Das zeigt, dass Josua echt viel Panik hat und Angst. Aber jetzt ist er ein Leiter, der das verstanden hat. Und der sich nicht mehr fürchtet. Und zwar stark ist und mutig, weil er Gott besser kennt. So, und jetzt ist er ein Leiter, der das zu seinem Volk sagen kann. Weißt du, der Weisheit abgeben kann und sagen kann: Hey, seid stark und seid mutig. Gott ist mit euch. Und so führst du deine Leute. So, ist echt cool. Josua ist geistlich gewachsen in der Zeit. Als aber die Sonne unterging, Vers 26. Und danach schlug sie Josua und tötete sie, hängte sie an 5 Holzstämmen und sie hingen an den Holzstämmen bis zum Abend. Als aber die Sonne unterging, da gebot Josua, dass man sie von den Holzstämmen abnehme und sie in die Höhle werfe, in der sie sich verborgen hatten. Und sie legten große Steine vor den Eingang der Höhle, die sind noch dort bis zu diesem Tag, Und an diesem Tag nahm Josua auch Makkeda ein und schlug es mit der Schärfe des Schwertes samt seinem König und vollstreckte an ihn, also die haben schon wieder einen neuen König, der eine ist kaum tot, da haben sie schon einen neuen, und vollstreckte an ihn und an allen Seelen, die darin waren, den Bann. Und er ließ keinen übrig bleiben, der entkommen wäre, und er machte es mit dem König von Makkeda ebenso, wie er es mit dem König von Jericho gemacht hatte. Also Leiche unter dem Torbogen und ein Steinhaufen drauf, fertig. So. Lesen wir noch den Rest. Da zog Josua und ganz Israel mit ihm nach Makkeda, nach Libna und kämpfte gegen Libna. Und der Herr gab es auch in die Hand Israels samt dem König und er schlug es mit der Schärfe des Schwertes und alle Seelen, die darin waren, und ließ keinen darin übrig bleiben, der entkommen wäre. Und er machte es mit seinem König ebenso, wie er es mit dem König von Jericho gemacht hatte. Danach zog Josua und ganz Israel mit ihm von Libna nach Lachisch und belagerte und bekämpfte es. Und der Herr gab Lachisch in die Hand Israels, sodass es am zweiten Tag einnahm und mit der Schärfe des Schwertes schlugen, samt allen Seelen, die darin waren, genauso wie er es mit Libna gemacht hatte. Zu derselben Zeit zog Horam, der König von Gezer, hinauf, um Lachisch zu helfen. Aber Josua schlug ihm samt all seinem Volk, bis ihm nicht einer übrig blieb, der entkommen wäre. Und Josua zog mit ganz Israel von Lachisch nach Eglon und belagerte und bekämpfte es. Und sie nahmen es an jedem Tag ein und schlugen es mit der Schärfe des Schwertes. Und es vollstreckte an jedem Tag den Bann an allen Seelen, die darin waren, genauso wie er es mit Lachisch gemacht hatte. Danach zog Josua mit ganz Israel von Eglon nach Hebron hinauf und bekämpfte es. Und sie nahmen es ein und schlugen es mit der Schärfe des Schwertes und samt dem König und allen seinen Städten und allen Seelen, die darin waren. Und da ließ nichts, nicht einen übrig, der entkommen wäre. Ist klar, alle, die ganzen Streitmächte sind schon weg, ne? Das heißt, da sind nur noch ein paar olle Männer, junge Männer, Babys, Kinder. Und zack, 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 alles eingenommen. Ist schon krass, oder? Weil überleg mal, ein oder zwei Tage vorher standen sie da und, oder, naja, jetzt hat es mehrere Tage gedauert, da standen sie da und hatten noch den ganzen Süden einzunehmen und hatten gerade Mist gemacht mit Gibeon, wo Josua bestimmt hatte, oh Mann, da müssen wir bestimmt jetzt wieder kürzer treten bei irgendwas. Oder 40 Jahre durch die Wüste oder was weiß ich. Aber Gott, wie wir es vorhin in Römer gelesen haben, wie war das? Dem, die Gott lieben, den wird er alles zum Guten wenden, so ungefähr, ne? Ne, hab ich schon. Benutzt Gott Gibeon, um 5 Riesenstädte auf einmal niederzumetzeln. 5 mit einem Schlag. Und schon gehört ihm der Süden. Ist schon cool. Gott kann auch unsere Fehler benutzen. Und jetzt sind sie Hebron und haben gerade eingenommen. Und das muss für Josua super krass gewesen sein. Bei Hebron, da ist Abrams Grab. Ne? Da wurde Abram begraben. Und 440 Jahre vorher hat auch Gott zu Abram in Hebron den Bund gemacht und gesagt, dieses Land wird euch gehören. Deinen Kindern. Deinen Nachkommen. Und jetzt stehen sie da und nehmen das Land ein. So muss coole Geschichte gewesen sein. Oh ne. 37. Und sie nahmen es ein und schlugen es mit der Schärfe des Schwertes samt dem König und all seinen Städten und allen Seelen, die darin waren. Und er ließ nichts, nicht einen übrig bleiben, der entkommen wäre. Genauso, wie er es mit Eglon gemacht hatte. Und er vollstreckte den Bann an Hebron und an allen Seelen, die darin waren. Danach wandte sich Josua mit ganz Israel nach Dabir und bekämpfte es. Und er nahm es ein, samt seinem König und allen seinen Städten, und schlug sie mit der Schärfe des Schwertes und vollstreckte den Bann an allen Seelen, die darin waren. Er ließ nicht einen übrig, der entkommen wäre, wie er es mit Hebron und Libna samt ihrem König gemacht hatte. Genauso machte es mit Debir und seinem König. Vers 40. So schlug Josua das ganze Land, das Bergland und das Negev, und die Schefela und die Abhänge samt allen ihre Königen, und er ließ nicht einen übrig bleiben, der entkommen wäre. Und er verstreckte den Bann an allem, was Odem hatte, wie es der Herr, der Gott Israels, geboten hatte. Und Josua schlug sie von Kadesh, Bernea an bis Gaza und das ganze Land Gosen bis Gibeon. Und Josua eroberte alle diese Könige samt ihrem Land auf einmal, dem der Herr, der Gott Israels, kämpfte für Israel. Und Josua kehrt mit ganz Israel wieder ins Lager zurück. Wohin? Nach Gilgal. Zum Ort der Begegnung mit Gott. Ist es nicht toll? Habt ihr noch ein bisschen Kraft? Ja. Noch ein bisschen. Komm, wir müssen noch ein bisschen was einnehmen. Das nördliche Teil des Landes wird bestimmt nochmal eine Stunde dauern. So, Kapitel 11, Vers 1. Als aber, du wirst froh sein, sonst drücke ich es dir das nächste Mal auf. Manchmal muss man die ganze Nacht laufen, um Segen zu empfangen. Okay, also los. 11, Vers 1. Als aber Jabin, der König von Hazor, dies hörte, da sandte er Botschaft zu Jobab, dem König von Madon, und zu dem König von Simron und zu dem König von Aschaf und zu den Königen, die gegen Norden im Bergland und in Araba südlich vom See Genezareth und in der Schefella und im Hügelland von Dor gegen Westen wohnten und zu den Kananitern gegen Osten und gegen Westen und zu den Amoritern, den Hittitern, zu den Pharisitern, zu den Jebusitern im Bergland und zu den Hebititern am Fuß von Hermon im Land Pizza. Und diese zogen aus mit allen ihren Herren, ein großes Volk, so zahlreich wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist. Ups, sorry. Ich habe das vorhin über die anderen gesagt, ne? Mit den 300.000 und den 20. Ne, das kam jetzt hier. So viel waren es dann anscheinend doch nicht. Sorry. Jedenfalls der ganze Norden versammelt sich jetzt. Und jetzt kommen 300.000 Soldaten, 10.000 auf dem Pferd, 20.000 mit Panzer. So, weil dieser König den alle zusammennimmt und sagt, hey, jetzt machen wir endlich Schluss mit diesem Typen. Okay? So zahlreich wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist, mit sehr vielen Rossen und Streitwagen. All diese Könige trafen zusammen und kamen und lagerten sich miteinander am Wasser Merom, um mit Israel zu kämpfen. Und der Herr sprach zu Josua: Tja, jetzt hast du Pech, es sind viel zu viele. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn morgen um diese Zeit gebe ich sie alle erschlagen vor Israel dahin. Gott kommt zu ihm und sagt: Hey Mann, klar ist der Feind viel zu groß für dich und viel zu mächtig, aber wird mal gut sein, ich mach das. Du bist nur mein Werkzeug. Ich bin der, der baut. Ich bin der, der bestimmt, wie das Produkt aussehen soll, das aus dir mal entstehen soll. So, du bist nur der Werkstoff. Du bist nur der Hammer. Du bist nur der Nagel. Und ich bestimme, welche Stelle du reinkommst, damit es funktioniert und Sinn ergibt. Weil du würdest dich überall reinkloppen. Hauptsache, deine Funktion ist getan. Hat aber keinen Sinn. Es gibt eine bestimmte Stelle, einen bestimmten Platz, an einer bestimmten Zeit, wo du reingeschlagen wirst ins Holz. So, ich bin der, der es in der Hand nimmt. Ihre Rosse sollst du lähmen und ihre Streitwagen mit Feuer verbrennen. Und Josua und das ganze Kriegsvolk mit ihm kam plötzlich über sie am Wasser Memron und fiel über sie her. Und der Herr gab sie in die Hand Israels und sie schlugen sie und jagten sie bis zu der großen Stadt Sidon und bis zum Tal Mizpah im Osten. Und sie schlugen sie, bis von ihnen nicht einer übrig war, der entkommen wäre. Dann machte es Josua mit ihnen, wie es der Herr gesagt hatte. Die Rosse lähmte er, die Streitwagen verbrannte er mit Feuer. Und Josua, der kehrte um zu jener Zeit und eroberte Hazor und schlug seinen König mit dem Schwert. Denn Hazor war zuvor das mächtigste von allen diesen Königreichen. Und sie schlugen alle Leute, die darin waren, mit der Schärfe des Schwerts und verstreckten den Bann an ihn, so dass nichts übrig blieb, was Olem hatte. Und der brannte Hazor mit Feuer. Und Josua eroberte alle Städte dieser Könige, samt allen ihren Königen, und schlug sie mit der Schärfe des Schwertes, vollstreckte den Bann an ihm, wie es Mose, der Knecht des Herrn, geboten hatte. Vers 13. Aber Israel verbrannte keine der Städte, die auf ihrem Hügel standen, ausgenommen Hazor. Das allein verbrannte Josua. Und die Söhne Israels teilten unter sich alle Beute dieser Städte. Mann, die waren jetzt reich. Und das Vieh. Aber alle Menschen schlugen sie mit der Schärfe des Schwertes, bis dieselben vertilgt hatten, so dass nichts übrig blieb, was Oden hatte. Wie der Herr seinen Knecht Mose geboten hatte, so hatte Mose von Josua Anweisungen gegeben und danach tat es Josua und ließ nichts ungetan von all dem, was der Herr dem Mose geboten hatte. So nahm Josua dieses ganze Land ein, das Bergland, die ganzen Negev und das ganze Land Gosen und die Schefela und die Araber und die Berg Israels mit seinen Tälern von den kahlen Gebirge an, das sich gegen Seir erhebt, bis nach Baal-Gad in das Tal des Libanon am Fuß des Berges Hermon. Und all ihre Könige nahmen er gefangen und schlug sie und tötete sie. Lange Zeit führte Josua Krieg mit all diesen Königen. Also es sind ziemlich viele Jahre vergangen. Und es gab keine Stadt, die sich den Söhnen Israels friedlich ergab. Das ist schon krass, oder? Immer noch. Obwohl schon der Kampf da ist und Gott gesagt hat, die sterben. Immer noch hätten sie die Chance, sich friedlich zu ergeben. Keiner tut's. Ausgenommen die Heviter, die in Gibeon wohnten. Sie nahmen dieselben alle im Kampf ein. Und es geschah von dem Herrn, dass ihr Herz verstockt wurde, so dass sie mit den Söhnen Israels kämpften, damit an ihnen der Bann vollstreckt würde und ihnen keine Gnade zuteil würde. Gott ist schuld. Gott hat die Herzen hart gemacht. Der hat gesagt, für euch bin ich nicht mehr gnädig. Und so wird es auch sein, wenn Jesus wiederkommt. Gott ist kein Gott der Gnade mehr. Gott würde seine Gnade wegzunehmen. Die Gnadenzeit hört dann auf. Jetzt haben wir noch Zeit, sich zu entscheiden. Aber es ist so, wie mit deinem Leben. Du tust diesen kleinen Kompromiss im Glauben. Und tust ihn immer wieder und es wächst und wächst und es wird immer weniger schlimm. Und irgendwann machst du es einfach nur noch aus Reflex. Weißt du, dein Herz wird härter. Als Kind hast du noch ziemlich viel Scham in vielen Bereichen. So, und den ersten Apfel, den du klaust beim Nachbarn, ist noch total aufregend und du weißt, was das verboten ist gemacht. Und irgendwie schämst du dich dann vielleicht auch. Aber der zweite geht schon viel leichter. Und der dritte schmeckt schon schön süß und saftig. Und den vierten, den schmeißt du auf den Boden und pflückst du noch ein. Einfach nur, um den Nachbarn zu ärgern. So, weißt du, du wirst härter im Herzen. So, lass nicht zu, dass dein Herz jetzt, wo es weich ist, härter wird. In irgendwelchen Bereichen. Jetzt ist es noch leichter, gegen anzukämpfen und zu sagen, nein. Weil ich habe jetzt was Besseres. Ich habe jetzt was diesen Platz einnimmt. Eingenommen hat. Wenn du sagst ja, dann wird es nachher, wenn du erstmal hart bist, super schwer werden, das überhaupt wieder loszuwerden. Ich kenne das. Das Coole war, Gott hat mich jedes Mal davor gewarnt. Hab's trotzdem gemacht. Jetzt bereue ich es und denke noch daran, dass Gott mich vorher gewarnt hatte. Jeder hat Bereiche in seinem Leben, wo er immer wieder in Sünde fällt. Und wenn es nur das Richten ist, oder das Neiden, oder was auch immer, ich weiß nicht, was deine Sünde ist. Ich weiß es bei mir. So. Vers 21. Und Josua kam zu jener Zeit und rottete die Enakiter aus. Von dem Bergland von Hebron, von Debir, von Anna, von dem ganzen Bergland Judas und von dem ganzen Bergland Israels und Josua verstreckte den Bannern ihnen samt ihren Städten. Und er ließ keine Enakiter übrig bleiben im Land der Söhne Israels. Wisst ihr noch, wer Enakiter war? Das war ein Volk der Riesen. Na gut. Übrig bleiben im Land der Söhne Israels, außer in Gaza und in Gad und in Astod. Waren auch in Akita und Gad Goliath, gegen den David gekämpft hat. Das war einer aus Gad. So, dort blieb ein Rest übrig. So nahm Josua das ganze Land ein. Genauso wie der Herr zu Mose geredet hatte. Und Josua gab es Israel zum Erbe, jeden Stamm seinen Teil. Und das Land ruhte aus vom Krieg. Na endlich, jahrelang kämpfen, das Land ist eingenommen, will ich auch noch machen. Das Land ist eingenommen, und was ist nach einer langen Zeit des Kriegs? Frieden. So. Ich freue mich drauf, wenn ich endlich, weißt du, wenn Jesus sein Land eingenommen hat, und ich endlich bei ihm bin, weil wenn wir bei ihm sind, ist endlich Frieden. So, und dann gibt es keine Feinde mehr. Dann gibt es nur noch einen Feind und nach 1000 Jahren ist auch der weg. Und dann gibt es ewig keinen Feind mehr. Und das ist wunderbar. So, und das ist herrlich. Und ich will das. Und ich will das so schnell wie möglich bitte kommen. So, und weil es ist einfach, weißt du, irgendwann, denkt immer dran, verwissen hier das Bild, so, dass wir als Christen hier sind und die ganze Zeit nur kämpfen. Wir sind hier nicht zu Hause. Wir sind hier in Mission. Zu Hause ist woanders. Und wir warten drauf, dass wir endlich Urlaub machen dürfen. Wir warten drauf, dass wir endlich wieder zurückreisen dürfen, dahin, wo wir hingehören. Und wo wir unsere Ruhe haben, unsere Couch und unser Zeugs. Weißt du? Da, wo wir Entspannung finden. Unsere Familie. So, wir sind gerade im Krieg. Und im Zweiten Weltkrieg, da gab es auch niemanden auf dem Schlachtfeld, der dann irgendwann gesagt hat, oh, jetzt bin ich auch müde. So, und irgendwie muss ich mal wieder duschen. Und das Brot ist vertrocknet hier und schimmelt und so. Und ich werde jetzt... Hauptmann, ich gehe mal kurz nach Hause. So. Wenn du im Krieg bist, dann ist Krieg. Und da ist jeder dran beteiligt. Ob er kämpfen will oder nicht, ist egal. Im Krieg ist er trotzdem. Selbst die, die sich einbilden, dass es nicht sind, sind's. So. Aber wie schön ist es dann, wenn du das Signal hörst, jetzt ist der Krieg aus und jetzt darfst du nach Haus. Jetzt ist Frieden. Und das ganze Volk schreit und jubelt. So, weißt du, und so wird es sein. Freu dich dran. Kapitel 12 werden wir nicht lesen. Weil es ist nun mal die besiegten Könige. So, aber ich will es nur kurz anstechen, weil nächstes Mal passt es echt nicht, weil da kommt was anderes. Okay? Von daher. Und dies sind die Könige des Landes, welche die Söhne Israel schlugen. Ne? Gegen Osten, gegen Norden, gegen Süden und Westen. Und guck dir einfach nur die Liste an. Guck dir einfach mal von Vers 9 die Liste an. König, 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 König. So. Die hatten eine Menge Feinde. Die hatten eine Menge zu tun. Eine Menge einzunehmen. Doch jetzt sind sie fertig. Und wer war's? Wer hat gekämpft?
Gott.
Und wer hat gesiegt?
Gott.
Und was sagt Gottes Volk?
Amen.
So, lass uns beten. So. Ah, ich danke dir, ja, dass du einen Sieg schenkst, uns nach Hause bringst. Dass wir zwar kämpfen, aber nicht wir die sind, die sich komplexe Waffen und Strategien ausdenken müssen, wie wir unseren Feind beherrschen. Du bist der, der immer noch Wunder tun will, und ich bitte dich, dass du unser Herz auf dich hinlenkst und ja, uns beschützt. So, wir lieben dich, ja. Und oh, bitte, hilf uns, dass wir diesen Ort der Begegnung haben in unserem Leben. Zeig uns das, gib uns einen Wunsch danach und eine Sehnsucht. Mach du das schmackhaft, so wie du es immer machst. Und so, dass wir einfach nur noch danach uns ausrichten und danach denken. So, dass wir nicht ausbrennen, sondern fach sind durch Liebe und Gnade und berührt sind von dir. Ich danke dir, dass du eine Liebesbeziehung willst, nicht nur eine Arbeitsbeziehung. Du bist wunderbar. Amen.